Hi, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio begrüße ich Julia Wanicek, Junita Horch und mein Name ist Anna Born. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Das Böse im Kind, Teil 2. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode mehr. Vielen Dank, dass du dabei bist. Lass uns starten. Ja, willkommen zu Teil 2 unserer Doppelfolge. Ist mein Kind böse? In Teil 1 haben wir darüber gesprochen, woher dieses zerstörerische Bild eigentlich kommt. Wir haben es theologisch beleuchtet, historisch und auch gesellschaftlich und was es auch mit uns macht.
Genau.
Julia, du wolltest noch was ergänzen, das war dir jetzt
wichtig. Genau, das war mir wichtig. Und zwar hatten wir im Teil 1 auch darüber gesprochen, also dass diese Angst vor dem Humanismus oft im Christentum präsent ist. Also die Angst davor, irgendwie zu denken, dass das Kind gut wäre. Und weil das Kind ist ja schlecht. Und dann darf man nicht denken, dass das Kind gut ist. Und ich habe letzte Folge gesagt, dass meiner Meinung nach Menschen Tendenzen zum Guten und zum Bösen haben und dass wir durch unsere Elternschaft, unsere bindungsorientierte Elternschaft, durch die Bindung, die wir den Kindern geben, das Gute stärken und sie zum Guten sozusagen anstiften. Dadurch, wie wir mit ihnen umgehen und dadurch, dass wir ihnen durch diese Bindung Sicherheit auch geben und so weiter und unsere Liebe zeigen. Und tatsächlich finde ich aber auch, es ist so, wenn ich jetzt in meinem Alltag meine Kinder, aber auch die Kinder von anderen so betrachte, dann ist es tatsächlich, wenn ich das jetzt irgendwie bewerten müsste, tatsächlich oft sehe, dass bei meinen Kindern oft auch das Gute das ist, was überwiegt oder dass sie schneller bereit sind zu verzeihen, nicht nachtragend sind, dass sie viele liebevolle Gesten auch untereinander austauschen, dass sie einsichtiger sind und dass sie schon irgendwie, dass das Gute im Kind für mich schon an vielen Stellen das Böse, das man ihm oft nachsagt, überwiegt tatsächlich, vor allem im Vergleich zu uns Erwachsenen.
Ja, man fokussiert sich häufig auf das Negative. Danke für den Nachtrag und für die Anregung, auch auf das Gute zu schauen. Ja, ich möchte kurz erklären, worum es heute geht. Heute geht es darum, wie Jesus Kinder sieht. Also, ja, wie können wir mit den Augen Jesu sehen? Wie können wir Kinder sehen? Was verändert das bei uns? Was verändert den Umgang? Ganz praktisch wollen wir da reingehen und auch tief. Und ja, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen können eine Menge mitnehmen. Ja, möchte auch einladen, mit offenem Herzen dabei zu sein. Vielleicht nimmst du heute einen neuen Gedanken mit. Dann teil diese Folge doch auch gerne, wenn sie dich berührt. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal an, was Jesus über Kinder sagt. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Bibelverse an. Was gibt es da, was Jesus sagt?
Ja, fangen wir an mit Matthäus 18, 2-5. Und da stellt Jesus nämlich ein Kind in ihrer Mitte und spricht. Also da war eine Versammlung, da waren Jünger, da waren Pharisäer, da waren so ganz, ganz, ganz
eine
viele Leute. Ganz große Menschenmenge. Und Jesus nimmt aber ein Kind und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.
So hat nicht einen Schriftgelehrten ausgewählt.
Ja, ich dachte mir, wo ist dieser fromme Mensch, der alles gibt, der perfekt ist, zu dem alle hochschauen. Also wie muss ich sein, dass ich in den Himmel komme? Also dann nehmen wir uns doch immer diese größten Glaubensvorbilder und das ist mein Ziel. Nein, er nimmt ein Kind. Und ich glaube, das war ein richtiger Affront. Und ich glaube, da war so... Was ist los? Was ist falsch mit dem? Er nimmt ein Kind. Und es ist natürlich voll, also es ist total spannend, sich die Frage zu stellen, warum ein Kind?
Was ist bei dem anders?
Was ist bei dem anders? Und ich glaube nicht, dass Jesus gesagt hat, ja, Kinder sind impulsiv, die sind im Singular-Modus, also so diese Unreife, sondern nein, ich glaube, Kinder bringen ganz tiefe Werte mit, die uns als Erwachsene häufig abhanden kommen. Und zwar vertrauen Kinder.
Ja.
Sie vertrauen. Wenn Jesus zu einem Kind sagt, also meine Kinder, die sind so sicher, dass sie bei Jesus sein werden. Wenn er da ist, sind sie da, die haben nicht mal ein Funkelchen Zweifel daran, ja, weil ich habe den Jesus will ich bei dir haben. Ja, Kinder sind offen. Sie haben einen Sinn für Übernatürliches. Sie glauben einfach das, was du ihnen sagst. Ich glaube, Kinder sind auch, die sind sehr verletzlich. Sie zeigen ihre Verletzlichkeit und um wirklich in einer authentischen Beziehung sein zu können, musst du verletzlich sein. Mhm. Und Kinder sind auch sehr abhängig. Mhm. Und gerade in der Gottesbeziehung brauchen wir diese Abhängigkeit. Nicht genau. Von, ich kann alles, ich bin fromm und ich stecke mich noch ein bisschen an von, boah Jesus, ich kann gerade nicht mehr. Mhm. Sei du alles für mich, was ich nicht kann.
Sie sind nicht nur abhängig, sie haben keine Angst, sich abhängig zu machen oder sich in Abhängigkeit zu begeben.
Ja.
Wenn wir es ihnen nicht sofort irgendwie abtrainieren. Oder Markus 10, Vers 14 bis 16, auch ein ganz berühmter Vers, da steht, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also auch hier wieder der Hinweis, den Kindern gehört das Reich Gottes. Sie kommen zu Jesus, sie sind offen, sie geben sich einfach so, wie sie sind.
Sie geben sich in die Beziehung einfach zu ihm.
Haben keine Scham, haben keine Zurückhaltung. Sie wollen das und sie kommen mit allem, was sie sind und was sie haben.
Ja, genau. Also ähnlich ist der Text auch in Lukas 18, Vers 16 bis 17. Ja, ist auch sehr bekannt. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.
Die andere.
Also Jesus stellt Kinder nicht als Gefahr dar, sondern als Vorbild.
Ja, und weißt du, was mir gerade einfällt? All diese Verse, die gehen ja, nimmt Jesus Kinder als Beispiel, um eigentlich das Endziel, weißt du, wo alle Christen sagen, das ist so mein Ziel.
Endziel
des Glaubens. Ich will bei Jesus sein.
Ja.
Das ist so, das ist doch das, ne? Das ist da, wo mein Herz anfängt höher zu schlagen, wenn ich dran denke. Und da, beim Endziel, bei dem, also geht nicht höher, dann nimmt er ein Kind.
Ja, das ist sehr schön.
Auf jeden Fall.
Also sein Umgang ist immer einladend, es ist würdevoll, es ist segnend. Ja, Jesus hat ja auch die Kinder gesegnet.
Er beschämt sie nicht, so wie wir das oft machen. Versucht sie auch nicht zu kontrollieren oder straft sie nicht.
Im Gegenteil, er schützt sie.
Er schützt sie, gerade als die Jünger kommen und sie wegschicken wollen, sagt er, nein, 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 die sollen zu mir, er schützt sie. Ja. Also sie sind auch keine Störer für ihn.
Ganz wichtig.
Sondern ein ganz wichtiger Teil in seinem Königreich. Weil die sind auf jeden Fall dabei, so wie er sagt.
Ja, das sind sehr schöne Bibelverse. In der Bibel gibt es aber auch andere Bibelverse. Wir haben sie in der letzten Folge auch schon mal näher angeschaut. Vielleicht fassen wir hier einfach noch mal kurz zusammen. Also viele von uns sind ja mit Versen aufgewachsen, wie diesen hier jetzt, die als Beispiel folgen. Ja, was sagen sie denn wirklich? Wir schauen uns sie jetzt ein bisschen tiefer an. Also 1. Mose 8, Vers 21, wo dann steht, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Ja, dieser Vers steht in der Bibel. Es ist aber kein Erziehungsvers. Sondern es ist ein Gnadensversprechen nach der Flut. Und das Wort, was dort steht, das heißt Na'a. Und das heißt nicht Kind, sondern das heißt Jugendliche. Nicht Babys, nicht kleine Kinder. Ja? Also Gott sagt, trotz der menschlichen Schwäche bleibe ich trotzdem barmherzig und er gibt dieses Gnadenversprechen.
Ja, und ich finde den Zusammenhang wichtig in diesem Vers, ja? Weil das ist jetzt wirklich ein Halbsatz aus dem ganzen Vers, ja? Und davor heißt das, ich will nie wieder die Erde verderben.
Genau, das ist nach der Sintflut.
Nach der Sintflut, ich will nie wieder die Erde verderben. Ja, auch wenn das Herz des Menschen böse von Jugend auf ist, ich will ihn gnädig sein, ich will das nicht mehr tun. Wo Gott einfach... Der Fokus ist nicht, der Mensch ist böse, der Fokus ist, ich will das einbetten in Gnade. Das ist der Fokus.
Genau, es ist kein Erziehungsvers,
Nein. Es
geht um was ganz anderes.
Ja. Ja, und ähnlich auch im Psalm 51,7, in Sünde bin ich geboren. Da sagt David, da baut er einfach richtig Mist. Und Psalmen sind ja lyrisch, das ist Poesie. Und das ist eigentlich ein poetisches Bußgebet und keine dogmatische Aussage. Er will seine Verstrickung in Schuld vielmehr beschreiben, was er angestellt hat, so mit seinen Worten. Und auf keinen Fall die Bosheit von Babys. Und die Besetzung ist auch hier auch einfach theologisch gefärbt.
Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, auch durch Luthers Prägung und seine eigene Auffassung oder was er auch bei all dem, was er reformiert und erkannt hat, halt trotzdem noch in bestimmten Teilen auch in ihm drin war, wie er auch sagt.
In die Übersetzung mit eingeflossen.
Genau, auf jeden Fall.
Das muss man berücksichtigen.
Ja, genau. Oder wir hatten das letzte Mal auch Römer 3, Vers 23, wo drin steht, alle haben gesündigt und ermangeln der Gnade oder so ähnlich. Und hier geht es aber nicht, auch nicht um Erziehung, sondern Paulus geht es hier darum, dass keiner besser ist als der andere. Und da geht es ihm um diese, oder er argumentiert gegen diese religiöse Selbstgerechtigkeit, dieses, es gibt keinen, der frommer ist. Und da geht es nicht darum,
alle haben Gnade verdient.
Genau, es geht darum, dass alle Gnade verdient haben und keiner besser ist als der andere. Da geht es jetzt nicht darum zu sagen, ja, Kinder sind halt auch ganz schlimme Sünder oder so. Die sind hier gar nicht gemeint.
Ja.
Sondern es geht um die Gnade, die für alle da ist.
Ja, die eigentlich immer am Ende herausleuchtet. Bei all dem, hey, auch wenn ich Mist gebaut habe, auch wenn ich Fehler gemacht habe, auch wenn dies und das gefallen ist, war, hey, da ist immer noch Jesus Christus, der mich errettet, der mich erlöst, der mich aufhebt, der mich befähigt, wieder das Gute zu tun. So wie, weil alleine brauche ich nicht. Mein Hirn ist ja, der präfrontale Kortex ist angewiesen auf Bindung, auf Liebe, dass er auch gut funktionieren kann. Und deswegen ist ja immer so die Antwort von Jesus, hey, hier ist Gnade, hier ist Liebe, hier ist das, was du brauchst,
um wachsen zu können. Um ruhen zu können.
Ja.
Und in der Ruhe dann wachsen zu können, genau. Ja.
Genau, also diese Verse, die zeigen schon eine Begrenztheit des Menschen auf, aber sie sagen jetzt nicht, das Kind ist böse von Grund auf, ja, sondern diese Verse zeigen Gottes Geduld und ja, vielleicht auch seine Wut über...
Klar, gehört auch dazu.
Ja, genau, aber es, wie gesagt, das sind nicht die Verse, mit denen man jetzt begründen kann, dass das Kind von Grund auf böse ist. Und wir haben gesehen, was Jesus dazu sagt. Genau. Ja. Ja, lass uns doch mal anschauen, was ist denn ungehorsames Verhalten wirklich?
Was ist das Böse im Kind?
Ja, was ist das Böse? Weil es,
also ja, wir haben schon. Das ja, also wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr jetzt eigentlich schon ganz viele Antworten. Wir wollen sie trotzdem nochmal geben oder beziehungsweise zusammenfassen.
Ja, lass uns nochmal zusammenfassen.
Also dieses Ungehorsame in Anführungszeichen, was wir in dem Kind sehen, ist ja eben nicht das Böse, sondern es kann Ausdruck sein von zum Beispiel Überforderung in diesem Moment. Das Kind ist durch nach dem Kindergarten, du musst es leider noch mit zum Einkaufen schleppen, weil ließ sich nicht anders planen, völlige Überforderung, Wutausbruch oder einfach heulen, zusammenbrechen, weil es einfach zu viel jetzt ist.
Ja, und dann redest du auch das Kind ein, aber es hört einfach.
Ja, und es haut dich vielleicht noch am Ende.
Ja, genau. Totale Verweigerung vom Kind. Hat aber eher was mit seinem Zustand in dem Moment zu tun und nichts mit der Bösheit, die ihm innewohnend ist.
Ja, das Nervensystem ist völlig überladen. Und dann passiert ein
Shutdown.
Es ist Shutdown und dann ist eigentlich nur noch Schreien.
Meltdown, ja, genau. Ja. Also das ist dann der Ungehorsam, ja.
Genau, und Kinder haben nicht die nötige Reife, um sich in dem Moment zusammenzureißen, so wie wir Erwachsene es tun können.
Ja, weil wir es halt auch viel gelernt haben, viel anerzogen bekommen haben. Ich meine, ich glaube, ein großer Teil ist ja auch die Unreife, mit der Kinder immer geboren werden, diese Impulsivität, die sie haben, der Singular-Modus. Also sie denken entweder für dich oder für mich, aber beides gleichzeitig geht nicht. Das ist eine krasse Hirnleistung, die so mit 6, 7 bei neurodivergenten Kindern noch später erst überhaupt möglich ist. Also das ist im Hirn so verankert. Manche fangen schon an mit 3 so in Zügen das auszuarbeiten. Das ist unterschiedlich. Aber es ist dann nicht das böse Kind. Nee, das ist, Jesus hat das Hirn so gemacht von Kindern. Was soll man?
Dass sie diese Liebe und Bindung von uns brauchen.
Dass sie brauchen, um lernen, um Perspektiven von anderen einnehmen zu können, um Impulse zu regulieren, um auch starke Gefühle regulieren zu lernen. Da brauchen sie erstmal uns. Damit sie das überhaupt lernen können. Also ganz viel ist Unreife, dieses böse Verhalten ist ganz viel Unreife, weil sie nicht anders können, was natürlich nicht heißt, sie dürfen alles. Sie dürfen sich...
Das müssen wir immer wieder dazu sagen, weil sonst
genau, dass kommt sie wieder... Stühle klettern, Sachen schmeißen und mit Wörtern um sich werfen, wie sie wollen. Nein, natürlich nicht, nur der Blick auf das Kind verändert unsere Reaktion.
Genau, warum tun sie das?
Genau. Und
tun
was
sie das, weil sie böse sind?
Und was brauchen sie, um damit aufhören zu können?
Genau.
Ja, so ist es ja immer viel mehr Befähigung, anstatt zu verbieten und zu beschämen.
Und oft liegt es ja an uns Erwachsenen selber. Wie du schon in dem Beispiel gesagt hast, gehe ich mit einem Kind nach dem Kindergarten einkaufen, wenn es möglich ist. Vermeide ich das, ja? Ich plane sorgfältiger, ich berücksichtige die Bedürfnisse des Kindes, die Unreife, mache eigentlich ganz viel Prävention. Ist natürlich auch Arbeit, Es ist natürlich einfacher, dann das Kind irgendwie Maß zu regeln, ja, Angst zu machen, damit das Kind in dem Moment aufhört. Aber nachhaltiger ist es, wenn man ja vorher vorbereitet und eine Umgebung schafft, in dem es allen gut geht.
Mhm. Ja. Ja.
Und schaut, wie können wir das jetzt, die Situation lösen, sodass es allen gut geht.
Ja, ein Punkt ist noch Bindungsalarm auf jeden Fall, weil das Hirn des Menschen ist auf Bindung ausgelegt und das hört nicht als Erwachsene auf. Das brauchen wir ja immer noch als Erwachsene. Also wir brauchen einen sicheren Hafen. Mhm. Und bei Kindern, da zeigen sich die Reaktionen umso schneller, wenn Bindung nicht da ist. Weil wenn Bindung nicht da ist, dann sendet das Hirn Warnsignale. Wo ist mein sicherer Hafen? Wo sind meine geliebten Menschen? Wo ist meine Sicherheit, mein Anker? Und dann kann es dazu kommen, dass sie eigentlich aufgrund ihrer Angst, ihres Bindungsalarms wütend reagieren, aber weil ihnen die Sicherheit fehlt. Und das ist sozusagen viel verstrickter. Das haben wir als Erwachsene aber auch. Wenn ich mir unsicher bin, ob mein Mann mich gesehen hat, weil ich fühle mich gerade übersehen, dann reagiere ich in erster Linie erstmal wütend. Aber dahinter steckt die Frage von, bin ich dir wichtig? Und das, genau diese Vielschichtigkeit haben auch schon die Kinder, nur in einer ganz stark ausgeprägten Weise. Und sie zeigen es auch in ihrer Rohheit.
Ja, viel ungefilterter.
Und Wut ist ja an sich nichts Schlechtes. Wut deutet auf etwas hin, auf ein tieferes Bedürfnis, auf eine Verletztheit oder auf etwas, was man braucht in dem Moment. Also Wut ist an sich gar nichts Schlechtes. Und bei dem, was wir so gesagt haben, ist mir auch in den Sinn gekommen, dass Kinder stehen ja für sich ein. Zwar mit so einem Verhalten, was wir unangenehm finden, aber wir versuchen es ihnen abzutrainieren und dann als Erwachsene versuchen wir wieder das wieder zu erlernen. Ja, wie setze ich Grenzen? Was sind meine Bedürfnisse? Damit wir ein erfülltes Leben haben können, damit wir
in unserer Kraft
aus unserer Depression kommen, aus unserem Burnout, aus unserer Überforderung, Überlastung, müssen wir wieder erlernen, für uns einzustehen und
zu
erlernen, was wir brauchen.
Ja, genau.
Total.
Genau, also Kinder sind kein Knopf, also man kann nicht einfach einen Knopf drücken und Kinder funktionieren dann, sondern sie brauchen, wie wir schon gesagt haben, die sichere Bindung. Das ist keine Fähigkeit, sondern es ist ein Prozess, den man erlernt. Auch noch, wie gesagt, im Erwachsenenalter. Mhm. Und
ich habe noch eine Schutzreaktion. Also, weil häufig ist dieses ungehobelte, freche Verhalten sind auch Schutzreaktionen. Ist mir doch egal. Interessiert mich nicht, ja. Oder dass Kinder einen nicht hören. Also, ich habe einen Träumer zu Hause, der bekommt vieles nicht mit, was ich sage. Denken wir, sag mal, ignorierst du mich oder was, ja? Nee. Manchmal sind Kinder überladen, dann schalten die um und fangen an zu träumen, weil ihnen alles zu viel wird.
Ja.
Manchmal sind sie einfach innerlich verletzt. Und dann sagen sie, es ist mir doch egal. Nein, es ist ihnen nicht egal. Es ist eine Schutzreaktion, weil gerade etwas in ihnen geschützt werden muss, weil sie das Gefühl haben, es ist nicht sicher. Ich bin hier gerade nicht sicher. Das kann schnell passieren, das ist bei uns ja genauso. Ja? Mhm. Und das kann man auch alles wieder aufarbeiten. Das alles ist jetzt nicht Weltuntergang. Ja? Nur das sind auch Schutzreaktionen, die wir auch als Erwachsene alle zeigen. Und Kinder eben auch.
Ja, und was mir auch noch wichtig ist, an der Stelle nochmal zu sagen, es hat natürlich auch öfters mal mit Entwicklungsphasen zu tun. Also Autonomiephase, Vorschulalter, dann Erwachsenen, Pubertät. Also,
oder die eigentliche Pubertät.
Genau, ja, also das sind ja alles Phasen, da geht es auch nicht um die Bosheit im Kind, sondern da geht es um die Baustellen im Gehirn, die da gerade los sind und was dadurch passiert.
Genau, und Fähigkeiten, die das Kind vielleicht schon erlernt hat oder gezeigt hat, können wieder rückschrittig sein. Und weil einfach so viel abgeht im Gehirn.
Und weil das Kind es anders nicht kann. Also in der Pubertät wird das so viel umstrukturiert und dann ist mal die emotionale Reife von einem Dreijährigen plötzlich da. Ja. Und obwohl dein Kind anders war.
Und du denkst, er macht das jetzt absichtlich.
Er macht absichtlich. Es geht aber nicht, weil das im Hirn vollkommen eine Baustelle ist.
Genau, ja.
Ja.
Und das ist ja auch, wie du hast es schon gesagt vorhin, Junita, also einfach, dass man diese neurowissenschaftliche Seite des Ganzen auch sieht. Also eben,
das Kind ist böse. Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, dass wir darauf hinweisen wollen, die Not hinter dem Verhalten zu sehen.
Genau.
Und nicht die böse Absicht. Julia, ich glaube, dir war noch etwas wichtig, was Florian Mehring mal gesagt hat.
Meinst das stimmt, du das gut, dass du mich daran erinnerst. Florian Mehring war mal auf einem unserer Online-Kongresse als Sprecher eingeladen. Er ist christlicher Psychotherapeut, wenn ich das richtig erinnere. Und er hat ganz wichtig in seinem Vortrag damals darauf hingewiesen oder in dem Interview, dass es ganz wichtig ist, dass wir Natürliches nicht vergeistlichen. Also dieser Slogan, dieser Satz, Natürliches nicht vergeistlichen. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist genau das, was wir auch beim letzten Mal hatten im Teil 1 dieser beiden Folgen, dass das, was beim Kind ein entwicklungspsychologisch natürlicher Vorgang ist, dass wir da nicht sehen, oh, das ist jetzt das böse Kind und jetzt kriege ich die Stimme vom Heiligen Geist, die mir sagt, ich muss jetzt das Kind schlagen.
Ja, oder was krasser vielleicht ist, Dämonen sind in meinem Kind, so wie Ruby Frankie dachte.
Ja.
Und ich muss das jetzt austreiben, ja.
Mit Gewalt.
Das ist meine Verantwortung.
Ja, genau, das muss ich als Elternteil und dem muss ich, sondern dass wir sehen, das ist ein natürlicher Entwicklungsprozess und dem, ja, mit dem muss ich umgehen lernen, vor allem wenn ich nie eine gute Umgangsform selbst damit erfahren habe oder gelernt habe.
Ja, weil wir Menschen eben aus drei Ebenen bestehen, ne? Geist, Körper und Seele. Also da müssen wir wirklich entscheiden, es gibt Vorgänge, die im Kopf sind, es gibt geistliche, es gibt unterschiedliche Vorgänge und da dürfen wir differenzieren und dürfen das nicht so miteinander vermischen.
Genau, merkt euch den Satz, er ist für uns zum Leitfaden geworden, dass wir Natürliches nicht vergeistlichen. Also ich muss leider weiter vorantreiben, nochmal kurz, also Jesus hat Menschen in ihren emotionalen Ausnahmezuständen, da gibt es so viele Beispiele in der Bibel, er ist ihnen nie mit Härte begegnet, sondern er hat immer Barmherzigkeit gezeigt. Und das dürfen wir unseren Kindern auch geben.
Mhm.
Ich hätte jetzt noch, bevor wir zum Abschluss kommen, zwei Fragen, die ich wichtig finde. Also, zieht sich durch unser ganzes Leben. Also was passiert, wenn ich mit so einem Menschenbild durch die Gegend laufe, wenn ich denke, der Mensch ist von Grund auf böse, also Kinder sind schon böse, was macht das mit ihnen?
Ich glaube, das ist der Filter, mit dem du dann das
dir persönlich dann damit?
Du siehst dann auch nur das Böse.
Ja.
Na, wie Julia am Anfang gesagt, also dein Fokus ist auf das Böse und du siehst das als eine Art Provokation, also von Kindern, ne? Wenn die jetzt irgendwie blöd kommen, ja, dann ist es immer, die provozieren mich, das machen die mit Absicht.
Mhm. Und nicht nur Kinder, denkst dann ja selbst auch in Beziehung mit Erwachsenen. Das hat er jetzt mit Absicht gemacht. Man unterstellt immer dem Menschen etwas Böses.
Genau. Du siehst immer nur das Negative.
Du siehst das Negative.
Und das macht was mit dir. Oder halt auch, dass du in dir auch immer nur das Negative siehst. Auch geistlich. Ich bin so schlecht. Ich bin so ein Sünder. Ich bin so böse. Ich bin so... Oh, immer so diese Schwere in dir, anstatt die Freiheit zu genießen, die Gott dir eigentlich schenkt.
Mhm. Und eigentlich sagst du damit, Gott wendet sich mir nur zu, weil ich so kaputt bin. Ja, ich bin ja so schlecht. Und Gott wendet sich mir zu. Nein, Gott wendet sich dir zu, weil er dich liebt.
Mhm.
Genau. Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen, aber nochmal kurz den Unterschied zu dem. Also wenn ich jetzt denke, der Mensch oder Kinder sind gut und wenn ich positiv darauf blicke, dann verändert sich auch was. Also ich darf dann oder ich werde Menschen dann anders sehen, ich werde Kinder sehen als jemanden, der wachsen will. Und ich darf das Kind begleiten, ja. Mhm. Ich bin diejenige, die dabei hilft. Unser Blick öffnet sich für Begegnung mit Menschen. Wir haben Vertrauen, wir haben Neugier statt Kontrolle.
Mhm.
Also alles, was so Beziehung zerstört, finde
ich. Und ich muss auch nicht jeden in meine Schublade pressen. Ich kann andere stehen lassen.
Ja, genau. Also man kann Menschen lieben, also das, was Jesus uns als Auftrag gegeben hat, hängt sehr stark, finde ich, mit dem Menschenbild zusammen, mit dem Bild, ist das Kind böse oder nicht.
Ja.
Ja, das war wieder sehr spannend. Ich danke euch beiden für den Austausch. Und falls du die Folge 1 noch nicht gehört hast, hör sie auf jeden Fall noch an. Also du musst dein Kind nicht verändern, damit es Gottes Liebe verdient. Du musst nicht an dir rumarbeiten, damit Gott dich liebt. Ich hoffe, das ist klar geworden. Du darfst dein Kind begleiten und auch selber dabei wachsen. Und ja, wir freuen uns, dass wir den Weg mit dir gehen. Das war eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem Thema Grenzen setzen ohne Schimpfen. So geht's.